Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Frank.
Hi Kai. Hi Kai, das reimt sich sogar.
Ach.
Und diesmal sage ich, ich freue mich wieder hier zu sein.
Jetzt passt das sogar, genau.
Ja, ich fühle mich schon richtig zu Hause hier.
Ja, in Zukunft wirst du das sehr sein, denn wir können dir schon mal ankündigen, im Februar geht's quasi schon los mit dem ersten James-Bond-Film, den wir gemeinsam besprechen. Du bist quasi James-Bond-Fan und ich habe die meisten Filme davon nie gesehen und freue mich deswegen sehr, was wir da so besprechen werden und wie ich das vor allem wahrnehmen werde.
Ja, ich habe die Filme auch höchstens 4-5 Mal gesehen.
Ja, das passt schon. Genau, wir haben beim letzten Mal so viel geredet und haben trotzdem so ein paar Sachen vergessen. Die habe ich jetzt in der letzten Aufnahme mit der lieben Sandra schon wieder gut gemacht. Aber nachdem wir so unsere Podcast-Projekte aufgezählt haben, haben wir so ein paar elementare Dinge vergessen zu erwähnen. Denn du hast ja noch einen ganz anderen Podcast, einen eigenen Podcast. Was ist denn das, Frank?
Ja, das ist der, mit dem ich eigentlich angefangen habe, das Sofa IMAX. Das haben wir begonnen, so ähnlich wie Sebastian und Simon von Trek am Dienstag. Die haben das ja auch damals angefangen, damit sie sich mal wieder öfter sprechen und mal wieder öfter zusammenkommen. Und ähnlich haben wir das auch gemacht. Ich habe ein paar sehr gute Freunde und wir haben festgestellt, wir treffen uns eigentlich immer nur noch an Geburtstagen. Also so, wenn es hochkommt, 3-mal im Jahr. Und dann haben wir beschlossen, oder besser gesagt, ich habe beschlossen, wir machen jetzt einen Podcast. Und zwar besuchen die drei mich dann und wir gucken hier direkt den Film und besprechen den auch direkt hier dann, nachdem wir auch gegessen haben. Und das dauert meistens alles so 8-9 Stunden sind die dann hier. Und seitdem sehen wir uns wieder wesentlich häufiger. Da besprechen wir verschiedene Filme und seit ein paar Folgen auch Filmgeschichte. Wir haben 1960 angefangen und sprechen dann immer über ein Jahr Filmgeschichte, über 60 Filme aus dem Jahr 1960 und immer so weiter. Und das machen wir ab und zu. Wir sind jetzt bei 1966 angekommen und die sind sehr beliebt, die Folgen. Die kommen sogar sehr viel besser an wie die Filmbesprechungen, komischerweise, obwohl die immer sehr lang sind.
Ja, auf jeden Fall sehr hörenswert. Höre ich auch immer wieder gerne, auch wenn es natürlich jetzt gar nicht so die hohe Schlagzahl hat, wie zum Beispiel hier im Retrocast. Also das dauert immer so ein bisschen länger, bis da neue Folgen erscheinen.
Das ist richtig, ja. Gerade diese Filmgeschichtsfolgen, da brauche ich zum Schneiden meistens so 3 Monate, weil ich da nicht jeden Tag wie blöd dran sitze, denn immer zu jedem Film, den wir ganz kurz besprechen, gibt es auch immer ein paar Ausschnitte, ein geschnittener Trailer. Das heißt, ich muss immer um die 60, 70 Trailer zusammenschneiden. Außerdem auch Nachrichten aus der Wochenschau von damals, damit man weiß, so ein bisschen aus welchem Jahr man sich befindet. Und da frage ich mich jedes Mal wieder, warum mache ich das? Das nimmt überhaupt kein Ende. Und wenn es dann fertig ist, oh, ist ja doch ziemlich geil. Na gut, vielleicht machen wir doch weiter.
Ja, kenne ich. So begann der Retrocast auch irgendwann. Also erstens war langweilig, so während Corona-Hochzeit. Dann dachte ich mir am Anfang, weißt du, immer diese Bearbeitung. Aber irgendwann hat man so viel Routine. Deswegen, wenn ich hier zum Beispiel so eine Folge mit dir oder die letzte Quartermain-Folge, da habe ich 20 Minuten dran bearbeitet, rausgehauen, fertig.
Ja, das geht doch dann. Das bringt ja doch gleich viel mehr Spaß.
Genau.
Ich habe auch einen alten Podcast von dir gehört gestern, aber da komme ich nachher nochmal drauf.
Ich bin gespannt. Denn heute sprechen wir auch über was Altes, aber einen alten Film, nämlich eine Fortsetzung eines alten Films, deren Besprechung wir letzte oder vorletzte Woche gemacht haben. Heute geht es um Quartermain 2, auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Oder auch nach der City of Lost of Gold, hätte ich fast gesagt. Alan Quartermain and the Lost City of Gold heißt er ja auf Englisch und dieses Gold haben sie im Deutschen weggelassen.
Aber witzigerweise hatte ich auch irgendwas mit der goldenen Stadt in Erinnerung, aber das taucht halt im Film, wird das mal erwähnt. Also die geheimnisvolle Stadt auch, aber auch die goldene Stadt.
Ich hätte jetzt auch immer gesagt, dass das heißt auf der Suche nach der goldenen Stadt, so hatte ich das irgendwie im Kopf.
Manchmal gibt es da so Alternativtitel, aber bei dem Film habe ich tatsächlich keinen Alternativtitel gefunden, der hieß schon immer auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Nee, das stimmt.
Ja, genau. Aus dem Jahr 1987, Richard Chamberlain und Sharon Stone sind zurück und sie werden dieses Mal noch ergänzt von dem großartigen James Earl Jones.
Als Umslo Pogas.
Genau.
Der mit seiner Propelleraxt.
Ja, ich meine, so ein paar Sachen müssen wir nachher unbedingt sprechen. Ja. Ich habe beim letzten Mal sehr fahrlässig behauptet, der zweite ist der bessere Film. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen.
Ja, das, ja, wie du schon sagst, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Das Budget war erstaunlicherweise dasselbe.
Ja, die wurden auch relativ zeitgleich gedreht. Also die sind gar nicht erst abgereist, haben alles abgebaut, was sie da hatten, sondern sind quasi direkt da geblieben und haben den direkt im Anschluss oder teilweise schon zeitgleich gedreht.
Ja, stimmt. Das merkt man auch manchmal. Nachher jetzt kommen sie ja an, suchen ja diese goldene Stadt und auf dem Weg kommen sie dann irgendwann aus einer Höhle raus und stehen dann vor diesen riesen Wasserfällen. Und da habe ich gedacht, Moment, irgendwoher kenne ich die. Das waren die aus dem Vorspann im ersten Teil.
Ja, ist natürlich auch legitim. Also früher, man hat Kosten sparen wollen und wenn man dann einen zweiten Teil für quasi, ohne das Budget aufzustocken, nochmal alle dahin zu kutschieren nach Afrika, wo man dann gleich da geblieben ist und hat den dann in ein paar Wochen abgefilmt, dann ja, ist das ja auch gar nicht schlimm.
Ja, und dann filmen wir die nochmal aus der anderen Richtung und dann...
Genau, mach mal einen neuen Film draus und dann passt das schon. Ganz witzig ist, mein Vater hatte den damals auf VHS, aber so die ersten 5 Minuten etwa, die habe ich damals nie gesehen.
Ach so, zu spät eingeschaltet, ja, genau. Beim Aufnehmen.
Ja, deswegen habe ich die erste Szene, die ich gesehen habe, ist dieser Typ am Anfang, der ja auf der Flucht ist vor diesem Stamm und dann zu Quatermain kommt und am Ende liegt er ja in diesem Bett, vegetiert so ein bisschen vor sich hin und wird dann trotzdem noch ermordet. Und die erste Szene, die auf VHS war, war dann diese, wo er die Augen so
aufschreit. Wo er schon tot ist.
Ja, genau.
Ja. Ja, wie er am Anfang am Weglaufen ist vor dem Kuckucksklan, so wie die aussahen, da versteckt er sich ja einmal hinterm Baum und es kriecht ihn so eine Schlange über die Schulter und er hält sich dann den Mund zu und beißt sich auf die Hand, damit er nicht schreit. Aber warum sollte man denn so laut schreien, dass man Angst kriegt und wegläuft oder so? Aber warum schreit man wie so ein Irrer, wenn eine Schlange über die Schulter kommt? Das habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, die Frage sollte man mal an Gregor weitergeben, der Schlangen so außerordentlich liebt. Oder an Indiana Jones, der mag Schlangen ja auch so sehr gerne. Kreaturen kommen ja in diesem Film noch häufiger vor, auch später. Da muss ich teilweise auch sehr lachen. Weil manche von diesen Kreaturen, die sahen auch aus, als wären sie direkt von Jim Henson gekommen.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe das ja mit meinem Sohn geguckt. Und wir haben sehr viel gelacht bei dem Film, aber meistens an Stellen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren.
Ja, eine Sache, eine Gemeinsamkeit, die wir zum ersten Teil haben, ist natürlich die großartige Filmmusik, die auch hier quasi immer läuft. Also sobald Quatermain was macht, dann läuft die. Quatermain steht auf, Musik, also immer.
Die haben auch zum größten Teil die Musik aus dem ersten Teil wiederverwendet und gar nicht neu komponiert. Sie haben nur einen kleinen Teil der Filmmusik extra für diesen Teil nochmal neu komponiert, aber das meiste ist wiederverwendet aus dem ersten Teil.
Ja, das ist auch in Ordnung. Also den Soundtrack, ich habe den teilweise so oft gehört, auch in den letzten Tagen und muss fast schon sagen, der ist zumindest dem von Indiana Jones ebenbürtig. Also zumindest so, wie er ins Ohr geht und drin bleibt und irgendwie den Film so vorantreibt. Qualitativ sind die Filme natürlich meilenweit auseinander, aber bei der Filmmusik würde ich sagen, die liegen doch schon sehr nah beieinander, die beiden Themes.
Ist ja auch von meinem Lieblingskomponisten Jerry Goldsmith. Und es ist ja richtig so ein Ohrwurm. Indiana Jones ist zwar auch eine eingängige Melodie, aber so ein richtiger Ohrwurm, den man im Ohr hat, wenn du aus dem Film wieder rauskommst und ihn ständig vor dich hinsummst, gibt es, finde ich, nur relativ selten. Ja. Da hat man drüber nachgedacht. So viele Filme sind mir da gar nicht eingefallen. Ob das ein Star Wars, Star Trek, das sind alles großartige Soundtracks, die man im Kopf hat. Aber so ein Ohrwurm, den man nicht wieder los wird, gibt es eigentlich sehr selten, finde ich.
Ja, vor allem ist das fast schon so lächerlich gewesen, dass die Musik in meinem Kopf gestartet hat, wenn ich irgendwas gemacht habe. Weißt du, Nudeln umgerührt, Musik.
Genau. Ich habe das nur bei einem Film noch schlimmer gehabt, wie bei diesem hier. Ein Soundtrack, den ich echt, sobald ich an diesen Film denke, habe ich diese Musik im Kopf. Und letzte Woche habe ich die auch wieder im Kopf gehabt, weil ich nämlich einen Podcast, einen alten von dir gehört habe, wo du über diesen Film sprichst. Mal sehen, ob du das rausfindest. Das war ein Film, den du mit Micha besprochen hast. Liebe Grüße an Micha. Ist etwas älter und die Musik ist von David Arnold. Und du hast sie im Kopf und du wirst diese Musik, ich finde die so gut erstmal und du kriegst sie nicht wieder los. Ich meine die Musik aus Wing Commander, das ist auch so ein Ohrwurm. Also ich habe, das ist, finde ich, großartig aus dem Film. Das ist auch so ein totaler, verkannter Film, finde ich.
Ja, ich finde auch, es ist kein guter Wing Commander Film, aber es ist ein guter Sci-Fi Film. Also das ist ja, glaube ich, auch so eine Feststellung, die wir damals irgendwie getroffen haben. Also ja. Der hat coole Effekte, die sehen auch heute noch gut aus. Ja, der hat auch ein paar trashige Komponenten mit drin, aber die Musik.
Man darf auch die Geschichte nicht ganz so ernst nehmen, da sind auch ein paar sehr große Logiklöcher drin, aber trotzdem bringt der sehr viel Spaß, der Film. Und ich hatte dasselbe Problem, um das nochmal kurz zu erwähnen, wie ihr früher. Ich habe den geguckt mit Freunden damals im Kino. Wir sind rausgekommen und haben gesagt, was war das denn für ein Scheiß? Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber wir waren alle enttäuscht und ich habe den lange Zeit nicht mehr gesehen, weil ich dachte immer, ja, der ist eh scheiße. Und habe den irgendwann mal wieder geguckt und dachte, ey, der ist ja cool. Wieso fand ich den damals denn doof?
Ja, mit so einem gewissen Abstand mag man Dinge anders. Ja, also geht mir ja bei Quartermain, um da wieder den Bogen zurückzuschlagen, ähnlich. Ja. Also das sind so Erinnerungen, die ich hatte. Auch coole Abenteuerszenen, also die beziehen sich aber größtenteils eben auch auf diese Schluchtszene, wo man da eben, wo dann dieser Boden sich öffnet und dieser eine nervige Typ, der dabei ist, ja, Comic Relief Charakter des Films, nenne ich ihn mal, der dann die ganze Zeit irgendwie...
Swarmer.
Genau, der ist ja ganz schlimm. Der ist ja teilweise noch schlimmer als Jesse von Sharon Stone gespielt.
Ja, die hat ja diesmal nicht ganz so viel geschrien. Die hat ja etwas mehr schauspielern dürfen teilweise.
Genau, das hat ja Rolle auch gut getan. Also dass sie nicht einfach nur die ganze Zeit am Schreien war. Aber wie gesagt, der Ersatz Swarmer war einfach hochkant nervig.
Ja, das ist ja richtig so ein, man kann auch nicht mal Bösewicht sagen, es ist halt einfach, er macht immer das, was am wenigsten riskant ist und ihn am meisten Profit einbringt. Er ist so ein Ferengi, ja.
Gut getroffen, das hatte ich nämlich auch mir aufgeschrieben, der ist eigentlich so ein Ferengi, weißt du, er ist immer unschuldig, er hat nie was gemacht, wenn man ihn fragt und er ist aber trotzdem irgendwie auch ein Feigling, wenn es drauf ankommt, also der würde auch die anderen für einen Dollar irgendwie verkaufen, seine eigene Oma vermutlich noch, aber ja. Genau, der ist eigentlich.
Wenn sein Leben dran hängt, dann braucht er auch gar kein Geld. Das hat er ja. Dann wechselt ja. Er auch so schnell die Seiten.
Ja, das stimmt. Er wird ja später auch zu so einem, ja, tendenziell bösen Charakter, ohne ein böser Charakter zu werden. Denn das ist irgendwie, er lässt sich halt sehr leicht kaufen oder sehr leicht überzeugen, für das Richtige zu tun, was eigentlich nicht der Fall ist.
Eben, ja, sobald es Gold gibt und die Gefahr auf der Seite kleiner ist, dann ist er halt dabei. Aber wenn du den Anfang nicht mitbekommen hast damals, die ersten 5 Minuten, hast du ja gar nicht den Hogwarts-Express mitbekommen.
Nee, das stimmt. Den habe ich nicht mitbekommen.
Da weiß ich auch nicht, ich habe sofort an Harry Potter denken müssen, als der Film anfing. An diesem roten Zug da und dann hat sie ja diese Kiste abgeholt. Hast du dir damals, was hast du dir gedacht, was in dieser Kiste drin gewesen sein mag am Anfang, die sie so freudig vom Zug abgeholt hat?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Szene damals ja schon drin war bei der VHS-Version dann, aber...
Obwohl, nee, die war ja nicht drin, kannst du ja gar nicht gesehen haben. Ja,
genau, also damals mit Sicherheit nicht, aber jetzt dachte ich mir, gut, so wie sie sich freut, dass sie das in Empfang nehmen darf und so begeistert, wie sie damit nach Hause reist, wird da irgendwas drin sein, was sie in irgendeiner Form erfreut, was tendenziell natürlich nur ein Kleid für sich selbst sein konnte, einfach um in dem Klischee zu bleiben, oder eben was sie auf eine andere Art und Weise erfreut, in dem Fall natürlich einen Anzug für ihren zukünftigen Ehemann Quartermain, der gar nicht so richtig begeistert ist von dem Ding.
Kann ich gar nicht verstehen, auf diesen karierten Anzug, also ich würde ihn sofort genauso in Stücke reißen wie er.
Ja, eindeutig. Er wirkte auch sehr viel zufriedener danach, als er von dem Kampf zurückkam und das Ding einfach nur noch so an Fetzen von ihm hing.
Er sagte ja auch, jetzt fühle ich mich richtig gut.
Ja. Er sieht auch richtig kacke aus mit diesem Anzug. Vielleicht liegt das an dem Anzug und jeder würde da drin kacke aussehen, aber ja, das Ding sieht schon grässlich aus.
Aber vielleicht war das früher so der letzte Schrei, um jeder hätte gesagt, wow, ich habe auch früher einen Anzug getragen, so Konfirmationszeiten oder sowas, wo ich heute mich frage, wie konnte man sowas nur freiwillig anziehen? Aber damals hat man sich damit cool gefunden.
Ja, das stimmt. Der Film spielt ja auch im Jahr 1910, von daher, da haben noch andere Kleidungsvorschriften, Vorschriften ist das falsche Wort, irgendwie Vorstellungen von Kleidung waren da noch anders. Außer hier in Afrika natürlich. Und ja, Chamberlain sieht aber eben auch mit dieser Ellen Quatermain-Kleidung irgendwie doch irgendwie sehr viel cooler aus.
Sie sieht ja auch viel cooler aus mit ihrem Dschungel-Outfit als mit dem Kleidchen, was sie trägt.
Eindeutig, ja. Aber am coolsten, und den habe ich natürlich damals überhaupt nicht erkannt, fand ich auch damals schon James Earl Jones als, was ist er, Krieger.
Ja, irgend sowas. Umslopogas, den der Mann mit der Axt.
Mit der riesigen Axt, die auch so unfassbar falsch aussieht, wenn man die mal in der Nahansicht sieht.
Ja, mein Sohn sagt ja auch immer, was macht er überhaupt damit? Die ist doch total platt und stumpf vorne. Wen will er denn damit erschrecken?
Ja, das sieht man bei ganz vielen von den Waffen. Das Problem ist natürlich jetzt, man sieht das Ganze in der HD-Version und einige Details kommen eher zum Vorschein als damals auf diesen kleinen Palklotzen, die man so hatte mit der geringen Auflösung, ist sowas nicht aufgefallen, aber jetzt sieht man sowas halt. Aber ich finde das charmant und irgendwie auch immer wieder lustig, amüsant, wenn ich sowas sehe.
Ja, sieht mehr aus wie so ein Lab-Utensil, ja. So eine Gummi-Axt.
Manche von den Schwertern und so, was man auch später sieht, die wabbeln auch so rum, wenn die kämpfen damit. Weißt du, die sind gar nicht stabil, sondern die wackeln und dehnen und ja, formen sich in alle Richtungen wie so Plastikschwerter.
Ja, das sieht man ja auch so ein bisschen, als er diesen komischen, seinen Mithril-Harnisch da oder Hemd bekommen hat, auch von den Zwergen, hätte ich fast gesagt, die hatten ja auch sowas, ja. Wo sie nicht durchstechen können und sie dann mit Messer da draufstechen und die verbiegen total sofort, ja. Weil sie da nicht durchkommen. Aber auch ein Material, durch das man nicht durchkommen würde, so ein Messer würde doch niemals verbiegen.
Ja, vor allem nicht auf die Art und Weise. Ich hatte den Film noch mal mit einem Kumpel gesehen am letzten Samstag und er auch so direkt, das hat aber keine hochwertigen Messer.
Wir hätten die Spitzen nicht aus Blei machen dürfen.
Ja, also irgendwie mag ich das. Das sieht auf eine gewisse Art und Weise natürlich trashig aus. Genau wie die Axt, die auch an der Seite eben so einen Griff dran hat, wo ich mich anfangs dachte, warum ist da dieser Griff an der Seite? Aber das sieht man ja nach einer guten Stunde etwa, wenn man auf dem Weg eben zur geheimnisvollen Stadt ist, dann fängt er nämlich irgendwann an, der gute Umslopogas, was zu tun, wo ich dachte, hä? Warum tut er das gerade? Bis kurz darauf, dass ersichtlich wird, denn er dreht die quasi an diesem Griff so rund. Das sieht hochgradig lächerlich aus, um das mal so zu sagen. Aber er benutzt das quasi als Abwehrmaßnahme durch das schnelle Drehen, damit diese Wurfpfeile, diese Speere, die geworfen werden, nach ihnen sie nicht treffen.
Ja, das würde auf jeden Fall funktionieren. Ganz deswegen bestimmt. Sagte ich ja auch Propeller, ja. Umslopogas, der Mann mit der Axt.
Es wäre super gewesen, wenn er einfach abgehoben und weggeflogen wäre.
Vielleicht war das seine Absicht. Das andere war nur ein praktischer Nebeneffekt.
Ja, aber ich finde den Charakter cool. Also er ist ja hochgradig treu. Also da ist ja niemals irgendwie was Zwielichtiges an dem Charakter, sondern der ist einfach, der steht felsenfest auf der guten Seite.
Ja, das stimmt. Und der ist auch einfach dazugekommen. Der war einfach da. Er sagt, Tag, ich bin's. Ich mache jetzt mit. Der musste ja nicht erst gesucht werden oder sowas.
Ja, der war quasi da. Und da sah man auch, am Anfang wird ja Jesse nochmals verfolgt und dann tritt ja quasi er auch so in Erscheinung und hebt dann einen von diesen Typen da so hoch. Da sieht man auch ganz offensichtlich, dass der so an zwei Seilen hing. War auch wieder irgendwie ganz witzig. Und ja, letztendlich, man will halt in die geheimnisvolle Stadt, weil Quatermains Bruder gilt als verschollen.
Tja, um nochmal auf diese Seile zurückzukommen, da tut HD wirklich nicht gut. Und gerade in der Größe, in der wir das geguckt haben, hier auf der Leinwand, zum Schluss habe ich nur noch Seile gesehen, wenn sie irgendwo runterfallen, wenn die Fledermäuse angeflogen kommen. Alles hing irgendwie an Seilen. Überall waren Seile. Das ist, Selbst wenn man das nicht sehen wollte, das ging gar nicht. Die hingen überall rum.
Ja, ja, die Fledermäuse sind natürlich auch absolut falsch gewesen. Also nicht so ein richtiger Fledermaus. Und ja, der Film wirkt teilweise wirklich wie so ein Puppentheater. Wie gesagt, ganz übel war das wirklich bei diesen komischen Schlangenbestien, die da in dieser Grotte sind, die dann aus den Wänden kommen, wie so Mini-Raketenwürmer, weißt du. Und ja, die sahen großartig scheiße aus.
Plus, dass das keine Raketenwürmer waren, sondern eher Schildkrötenwürmer. Wenn die haben sich so langsam bewegt, die hättest du. Darum konnte er auch immer locker von jedem den Kopf abschlagen. Die waren relativ ungefährlich eigentlich.
Ja, aber auch die finde ich irgendwie charmant. Also man hat sich ja damals gar keine Mühe gegeben, dass die echt aussehen, sondern die sehen ja auch damals auf einem alten Fernseher, sahen die ja schon irgendwie nach Plastikschlange aus, aber oder was auch immer für Wesen. Aber irgendwie hatte ich da meine Freude dran, musste sehr herzlich ganz oft lachen, allerdings mir auch ganz oft an die Stirn klatschen, denn rein von der Handlung bin ich teilweise überhaupt nicht mitgekommen ab einem gewissen Zeitpunkt, was da überhaupt noch passiert. Gerade.
Die waren ja eigentlich nur auf dem Weg zur Stadt.
Genau, und die sind in der Stadt angekommen und dann passieren Dinge, die nicht so richtig für mich greifbar sind. Erst wird eben dieser Löwe getötet und das ist angeblich katastrophal. Dann wird man zu diesem Herrscher der Stadt geführt, zu dem Argon, der auch eine unfassbare Frisur hat.
Das ist ja der Henry Silva, der ist ja auch immer privilegiert für solche bösen Rollen. Den hat man ja schon in vielen Filmen gesehen.
Genau. Aber der sieht großartig aus mit dieser Friese. Jetzt hat er kurz vorher den Finger in die Steckdose gesteckt irgendwo. Aber plötzlich hat man da einen Antagonist, einen Bösewicht in der eigentlich zufrieden, glücklichen Stadt, in der ja auch alle fröhlich zu sein scheinen. Und von da kippt auf einmal die Handlung in eine Richtung ab, die ich habe nicht so kommen sehen. Also irgendwie fehlt mir da so der rote Faden, um zu verstehen, was da gerade passiert.
Und das Lustige war, kurz bevor sie in diese Stadt reinkamen, dachten die ja auch, hoffentlich sind die uns freundlich gesinnt. Dann kam so ein kleiner Junge raus, der fast von einem Löwen angegriffen wird. Und besiegen sie dann diesen Löwen und töten ihn und retten den Jungen. Und alle kommen rausgestürmt und freuen sich. Und ich sag zu meinem Sohn nur, wenn das mal kein heiliger Löwe war, so aus Spaß, ne? So habe ich so als Gag gesagt. Kaum sind sie drinnen, werden sie gefangen genommen. Das war der heilige Löwe. Ich denke, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja, ist einfach witzig gewesen. Aber wie gesagt, ab dem Zeitpunkt hatte ich da so meine Probleme, der Handlung zu folgen. Denn Argon, der ist ja nicht einfach nur hier der Bürgermeister von der Stadt, sondern der hat ja auch irgendwie unterirdisch, genau wie Saruman beim Herrn der Ringe, plötzlich irgendwie so Grotten darunter und lässt da Leute irgendwie zwangsarbeiten. Aber das scheinen keine Leute aus dem Dorf oben, aus der Stadt zu sein, denn die sind ja alle glücklich. Also, wie gesagt, da hat mir irgendwie der Zusammenhang gefehlt. Was geht da ab?
Ja, das war so ein bisschen unlogisch, denn er hat ja irgendwann diesen Tisch zerschlagen und danach haben sie gesagt, es gibt keine Opfer mehr und keine Zwangsarbeit mehr. Das heißt, sie müssen das doch irgendwie gewusst haben oder nicht? Oder warum waren sie dann so glücklich? Das hat nicht so richtig viel Sinn ergeben.
Ja, einiges hat da keinen Sinn ergeben. Auch, dass dann am Ende da dieser Krieg stattfindet. Von jetzt auf gleich kam der ja auch so aus dem Nix irgendwie. Also da kommt ja eben noch diese kurz bei mit diesem Tisch zerschlagen Szene, als dann plötzlich alle Tische irgendwie zerschlagen wurden. Also erst diese eine in die Luft gesprengt, nachdem dieser Typ, dieser heruntergekommene, was ist das gewesen? Ist auch irgendwie so ein Krieger gewesen, der aber unfassbar hohl war und dämlich.
Ach ja, der mit dem starken Haarwuchs an Beinen und ganzen Körper.
Genau,
der. Ja. Der hatte ja zentimeterlange Haare überall.
Ja, richtig. Und plötzlich ist Argon dann gar nicht mehr in der Stadt, sondern außerhalb und will die Stadt angreifen. Und also wie gesagt, die Story hier ist absolut hanebüchen. Ich habe da gar nicht durchgeblickt, warum Dinge da passieren, die gerade passieren.
Ja, das war, sie hatten diesen Tisch zerschlagen und dann sind die ja verschwunden plötzlich, diese Argon.
Ja.
Und dann plötzlich machen die sich da drinnen alle fertig für den Kampf. Und mein Sohn sagte, wieso ist denn jetzt Krieg? Und woher wissen die denn das jetzt?
Ja.
Hab ich irgendwas verpasst? Bin ich eben eingenickt oder was?
Ja, genau. Könnte man fast meinen, man wäre eine halbe Stunde eingeschlafen, hätte irgendwas verpasst. Ja.
Oh Gott, spul nochmal zurück. Ich will mal sehen, wie das dazu gekommen ist.
Ich habe den Film insgesamt 2-mal gesehen und ich kann dir wirklich nicht erklären, wie es dazu kam. Argon, ja, war plötzlich weg. Seine Beweggründe, okay, man hat ihn quasi entmachtet, indem man diesen Thron zerstört hat. Und auch diese Grotte, die er hat, die habe ich ja immer irgendwie unterhalb der Stadt verordnet. Aber zwischendurch ist er ja trotzdem wieder da, obwohl er irgendwie weg war. Also irgendwie hatte ich da sehr viele Lokalitätsprobleme.
Obwohl sie, das ist ja, haben sie ja unheimlich viel Geld reingeschickt. Die hatten 1300 Arbeiter, die diese komische Stadt da gebaut haben, diese weiße, das sah doch sehr beeindruckend aus für diesen Film. Da ist, glaube ich, das meiste Geld reingeflossen.
Ja, von außen so sah die großartig aus, ja. Also die sah toll, wenn man irgendwie sich da so bewegt hat, sah authentisch aus, habe ich abgekauft. Aber als man dann unterirdisch war und da plötzlich dieser Lava oder dieser Goldstrom, überall diese Plubberdinger da waren, diese kleinen Becken, die auch unfassbar heiß sein müssen, wenn Gold eben erhitzt oder flüssig ist, und die laufen da so rum und schwitzen kein bisschen. Also da sind so einige Logikprobleme.
Ja, was ich auch lustig fand, was auch mein Sohn sagte. Dieses Haus da, das Weiße, sagt er, ist das die Stadt?
Ja.
Aber das ist doch nur ein Haus. Ein großes Haus, aber ja doch, das ist die Stadt.
Ja, also wie gesagt, storytechnisch war der erste Teil besser nachvollziehbar. Auch wenn ich hier diesen Weg zur Stadt irgendwie ganz cool inszeniert finde, weil der hat schon so ein bisschen Indiana Jones Vibes teilweise, weißt du, der Boden geht auf, auch wenn der, wenn man drauf tritt oder die da drauf treten, das auch so wackelt, als wäre das so Pressholzplatten, weil es vermutlich auch Pressholzplatten waren. Aber irgendwie diesen Part magisch. Ab dem Zeitpunkt, wenn die in der Stadt sind, wird der irgendwie anstrengend, der Film.
Das stimmt, ja. Wie du gerade, die gehen ja inzwischen so zwei großen Mauern entlang.
Warum auch immer, warum die auch immer da durchgehen, ja.
Ja, und wir haben uns auch gefragt, warum gehen die nicht oben auf der Mauer? Die sind ja sogar erst oben und gehen dann runter. Wenn sie da oben drauf gehen würden, das wäre völlig gefahrlos. Und dann gehen die da längs und wie du schon sagtest, dann wackelt der Boden so ein bisschen. Und mein Sohn sagt gleich, wenn der mal nicht wegklappt. Und zack.
Ja.
Klappt er weg. Und da haben sie ja auch diese Askaris, das sind ja die Helfer, die sie haben.
Genau.
Aber die haben genau so viele Helfer dabei, die ihre Sachen tragen, damit genau pro Falle einer sterben kann, um zu sehen, wie gefährlich das ist.
Ja, teilweise auch sehr gelacht. Also vor allem am Ende dieser haarige Typ, den wir eben erwähnt haben, der auch da dazu kam und erst hier dieses wir schlagen uns Steine am Kopf kaputt Battle und so mit Quartermain ja gemacht hat. Der hat ja später auch quasi sein Ende auf diesem Tempel oben in der Stadt, wo ja auch der Boden so aufklappen kann, wo dann unten auch irgendwie ganz tief runter geht. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon gefragt, wer baut sowas immer, weißt du? Und
ja, um dich mal ganz kurz zu unterbrechen. Ja. Er macht ja das erste Mal diese Falltür auf, die da so runtergeht, die du erwähnt hast. Ja. Und er drückt auf den Knopf und das macht richtig Piep. So, als wenn da irgendwie Elektronik ist.
Ist ja total witzig, solche Auffälligkeiten. Ja, erstens, ein Knopf müsste ja eher mechanisch sein. Also eher ein Hebel als ein Knopf. Ja, also
so ein roter das war unter dem Tisch so, also wie ja, ja, so ein Casino, als wenn du da irgendwie so eine Zahl ändern willst. Da macht er einmal so Piep.
Ja, genau. Aber der Typ, die hängen ja am Ende dann auch über der Schlucht so, auch noch diese böse Komplizin von Argon. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie die hieß. Sorais,
ja.
Genau, die ja dann auch mit diesem haarigen Typen darunter fällt. Aber da gibt es ja diesen Kampf erst noch zwischen Quartermain und diesem, wie heißt der eigentlich, der haarige Typ?
Oh, wie der heißt, weiß ich gar nicht. Dumont war jemand anders, nee. Nee,
der hat gar keinen Namen. Argon,
ich glaube, der hatte gar keinen. Ich habe den ja auch bei den Darstellern steht er gar nicht bei. Ja. Haariger Typ ist schon gut.
Ja, haariger Typ passt mit grässlichen Zähnen und unfassbar strohdoof. Der hat ja eine unfassbare Körperspannung. Der hängt ja am Ende quasi mit dem Bauch nach unten über dieser Schlucht und hier so Reis sitzt noch oben drauf. Und am Ende fallen sie natürlich beide runter. Und auch da
hängt er. Ja, er hält sich an ihm fest, stimmt. Ja,
genau. aber viele Dinge sind einfach absolut hirnlos in dem Film. Ja. Aber wir haben das Maximum ja noch nicht erreicht, denn später zieht er plötzlich von jetzt auf gleich innerhalb von 30 Sekunden ein Gewitter auf. Vorher war der Himmel noch strahlend blau. Und Quartermain hat diese absurde Idee. Wie kam der denn da drauf, dass er jetzt die Axt von Umslopogas braucht, dann oben auf dieses Gold, auf diesen Goldlöwen steigen muss, um da ein paar Blitze anzulocken, um damit auf diesen Löwen zu schlagen, damit der...
Hat er nicht die Axt irgendwie aufgeladen, glaube ich, mit den Blitzen, ne?
Ja, warum? Wie kam er denn drauf? Was war das Ziel davon?
Und wie sollte das funktionieren? Ja. Und er haut das denn da so drauf, wie das erinnerte mich so ein bisschen an He-Man irgendwie.
Ja, oder Thor.
Und dadurch schmolz denn dieses ganze Dach. Das ist ja ganz seltsam, wie du schon sagst, wie kommt man auf sowas? Ich gehe mal darauf, lad die Axt auf und schmelz damit den Turm.
Ja, vor allem
das ist eine gute Idee, das mach mal.
Ja, vor allem zerstört man damit ja auch die gesamte Stadt, wo eigentlich die Leute noch wohnen. Aber wie gesagt, absolut hanebüchen alles.
Gut, dass du die Akku-Axt dabei hast.
Ja, also Frank, was kann man denn überhaupt zu diesem Film Positives sagen? Ich war beim letzten Mal ja sehr positiv angetan und sagte, ja, der Film ist eigentlich der bessere von den beiden. Ich würde meine Aussage jetzt fast ein bisschen revidieren.
Ja, mir gefiel der erste schon sehr viel besser, obwohl der zweite lustiger war aus falschen Gründen und hat trotzdem Spaß gemacht. Und es sind ja auch noch ganz viele andere Sachen passiert. Das fing ja schon damit an, am Anfang, da habe ich mich auch wieder gefragt, als sie zu diesem Swarma das erste Mal reinging, da ist ja auch wieder so ein Raum, wo 1000 Kerzen angezündet sind, wo man sich immer fragt, wer das stundenlang diese Kerzen anzündet.
Und ob da noch Sauerstoff in dem Raum ist, dass man überhaupt noch atmen kann.
Und als nächstes war das, wie sie dann eigentlich nach England fahren wollte. Und die Szene fand ich ganz lustig, wie sie immer am Abhang längs fuhr und ihr Beifahrer immer natürlich Panik hatte, dass sie da die Schlucht runterstürzt. Und dann beschließt sie ja wieder umzukehren und zieht ihr Kleid aus und feuert das den Abhang runter. Wie ist das denn? Warum? Warum nimmt sie das nicht? Was ich auch noch unglaublich toll fand, das hat mir richtig gut gefallen, obwohl das total albern war, waren diese Modelle von den Ruderbooten in der Höhle.
Oh ja. Ja, die Höhle war großartig.
Diese ganz kleinen Modelle mit diesen kleinen Quartermain und mit der kleinen
Jesse
da drauf. Ja. Und die paddelten dann ja so, auch so künstlich und fuhren dann da durch diese, es hat mich so ein bisschen an so eine Freizeitpark-Attraktion erinnert, wie sie da durch diese Wildwasserbahn gefahren sind.
Ja, auch diese Szene, als man eben das so aus der quasi Ich-Perspektive sieht und im Hintergrund ganz offensichtlich irgendwie der Bluescreen lief und die quasi nur in so einer Rechtskurve irgendwie da diesen kleinen schmalen Wildwasserbahnfluss entlang gefahren sind. Ja.
Und vorher gab es ja noch so einen Strudel, um den sie rumfahren mussten, der da plötzlich in dem See auftauchte. Da habe ich immer noch darauf gewartet, dass die Orion gleich auftaucht.
Ja, da habe ich auch zum Kumpel gesagt, wir hatten da den Stopsen jetzt gezogen von dem See.
Ja, das haben wir in dem Moment auch gesagt.
Ja, aber so absurd wie das ist, es ist ja genau wie beim ersten Teil, der Film nimmt sich ja eben nicht ernst und dadurch eben auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ja wieder lustig, charmant. Das ist trashig, das ist hochkantig trashig, was man hier sieht, aber es ist unterhaltsam und ich musste unfassbar häufig lachen, noch sehr viel häufiger als im ersten Teil.
Ja, und er hat da sein silbernes Mithril-Hemd verloren und was findet er? Ein goldenes Hemd. Und er hat sich nur ein Update gehabt.
Ja, da habe ich mich auch gefragt. Er läuft ja da unten in diesen Katakomben rum mit diesem Gold und dann geht er einmal in so ein Seitenräumchen, macht da irgendeine Kiste auf und ach, guck mal, ich habe jetzt ein goldenes Hemdchen gefunden, das auch genauso stabil ist. Und ja, dachte ich mir,
noch hübscher, cool. Passt besser zu meiner Jacke.
Ja, dachte ich mir auch die ganze Zeit so, super, okay, das liegt da jetzt einfach so rum.
Ja, weil das so im Drehbuch stand.
Genau.
Aber eins hat mich ein bisschen an ihn enttäuscht. Er hat in dem ersten Teil immer was dabei gehabt und diesmal nicht, hat er zu wenig davon gehabt. Es ging ihm aus, sein Dynamit ging ihm aus. Das wäre in dem ersten Teil nicht passiert.
Ja, ich fand auch die erste Tischzerstörungsszene irgendwie lustig, als er das Dynamit ausgepackt hat, angezündet und dann so Simsalabim, Hokus Pokus.
Hupidibu.
Hupidibu, genau. Ja. Und alle anderen so total irritiert gucken auch und das so ja in die Luft gesprengt wird. Und sie alle ja Quartermain für eine Art Gott dann halt. Und da fand ich es ganz irre, dass man ja dann oben in den Tempel geht und da wird ja der nächste Tisch zerstört. Aber das macht ja nicht Quartermain, das macht ja dann Umslopogas mit seiner Axt, die da einfach irgendwie extrem schwingt. Das ja überhaupt nichts mit Quartermain dann zu tun hatte, um zu beweisen, dass er weiterhin Gott ist.
Er hat den Befehl dazu gegeben, das reicht.
Ja, ich dachte mir da auch, okay, jetzt werden erstmal alle Tische zerstört. Was haben die Tische euch denn getan?
Ja. Aber danach war alles gut.
Danach war alles gut, zumindest bis dann der Krieg kam. Ja, und alles irgendwie nicht mehr nachvollziehbar war.
Keine Opfer mehr, dafür haben wir jetzt Krieg. Genau. Oh, viel besser.
Ja, aber Argon, der stirbt ja auch einen ganz lächerlichen Tod. Der wird ja dann eben von dem herunterfließenden Gold, das dann irgendwie schon gefühlt eine halbe Stunde am Fließen ist und unten der Kampf weiter tobt, dann plötzlich getroffen, wo ich mir dachte, du Schwachkopf, du stehst jetzt unter diesem Goldding, warum gehst du denn nicht einfach ein paar Meter weiter? Der bleibt einfach stehen und lässt dich begießen.
Ja, auch eine ganze Zeit lang. Wir denken, das tut auch weh, geh doch weg.
Ja. Ansonsten wäre er vielleicht mit einer gehörigen Verbrennung davon gekommen, aber nö, er wird einfach komplett.
Er hat ja auch künstlerische Arbeit etwas schneller vorangetrieben, indem er Skulpturen nicht mehr hergestellt hat, sondern einfach die Menschen ins Gold getaucht hat und dadurch dann die tollsten Skulpturen entstanden sind.
Ja, fast so House of Wax mäßig.
Hat wahrscheinlich Goldfinger geguckt vorher.
Ja, ist natürlich auch unlogisch. Also ich glaube, wenn man einen lebendigen Menschen in heißes Gold taucht, dann wird dieser Mensch einfach erstmal verbrennen. Da kann man keine schöne Skulptur danach rausziehen, die man irgendwo hin.
Ja, erstmal das und er würde auch nicht bewegungslos warten, damit die Skulptur vernünftig aussieht.
Ja, auch das.
Wenn es funktionieren sollte, was ja nicht der Fall ist. Es ist ja, als wenn du in Lava fällst oder sowas, da bist du ja hinterher auch keine Steinskulptur. Wenn man dich wieder rauszieht, dann bist du einfach weg.
Also Kritiken sagten auch, Sharon Stone hätte mehr geschauspielert als im Vorgänger. Das ist durchaus nachvollziehbar, das hat sie gedacht.
Trotzdem war sie für die Himbeere wieder nominiert.
Ja, aber ansonsten ist der Film tatsächlich irgendwie so sehr trashig. Die Spezialeffekte sahen auch damals schon kacke aus. Heute jetzt wieder auf eine charmante Art und Weise, dass ich es mir gerne anschaue, vor allem eben in HD, dann erkennt man so ja viel mehr, auch wie diese Schwerter, diese Seile, die man ständig dann gesehen hat, aber
und ich habe ja nochmal hinterher auf der Blu-ray war noch eine ein Interview mit dem Gary Nelson drauf, der Regisseur, und der kam hin und dann hat er das Drehbuch durchgelesen und hat gesagt, nee, lass mal, das mache ich nicht, und dann kam einer von den Brüdern da an, der wie heißen die beiden noch, der Golan Globus und der andere da, weiß ich nicht mehr. Und die haben ihm dann gesagt, ja, das ist die erste Version. Oder schreib schon mal, die zweite wird dir besser gefallen und dann ist alles okay. Also ja, nachher haben sie ihn überzeugt, er hat unterschrieben und ab da hat er sie nie wieder gesehen, erst zur Testvorführung wieder.
Ja, es war sogar noch ein dritter Teil geplant, der aber nie umgesetzt wurde. Alan Quatermain und das Juwel des Ostens.
Ja, das wollte ja einer von den Brüdern da, der hatte sogar schon das Drehbuch geschrieben, aber genau. Erstmal waren sie pleite und zweitens ist er auch gestorben, bevor er es umsetzen konnte. Und die beiden müssen ja wirklich unausstehlich gewesen sein. Da hörst du ja immer wieder so schlimme Sachen. Die kamen dann da rein, haben das mit ihm geguckt und haben ihn beleidigt. Und der Produzent, den seine Frau hat da auch mitgespielt, das war die Königin oder Prinzessin, wie hieß sie noch? Königin Nilta oder so ähnlich hieß sie.
Nilefta.
Das war Nilefta, ja. Das war seine Frau und er hat gesagt, bleib mal zu Hause, komm mal nicht mit, weil er dachte, er möchte nicht die Beleidigung von den beiden über seine Frau, soll der nicht ertragen.
Ich finde das so absurd. Also Chamberlain und Sharon Stone sind ja eigentlich zwei begnadete Schauspieler. Und denen muss ja auch während der Dreharbeiten aufgefallen sein, dass das nicht der ernsthafteste Film ist und auch von der Qualität nicht der hochwertigste Film ist. Denn wenn man solche Szenen dreht, wie in dieser Grotte mit diesen Gummischlangen oder sich plötzlich oben auf so ein Gebäude stellt und mit einer Axt irgendwie da doof rumhaut, das kann man ja selbst nicht ernst nehmen. Und dass die dann quasi das doch schauspielerisch so gut spielen und danach quasi über den Anführungszeichen Scheiß lästern, die sie da gemacht haben, verstehe ich irgendwie nicht.
Aber auch dieser Gary Nelson hat gesagt, dass die Sharon Stone, die muss ja wirklich furchtbar gewesen sein. Das habe ich jetzt von jedem, von dem ich was gehört habe, der erzählt, dass sie so furchtbar war. Und es wurde noch schlimmer, als die zweite Frau dazu kam, die Eileen Marsan, also die Königin, wie hast du die ausgesprochen?
Nulepta.
Nulepta, ja. Ich kann das nicht, diese komischen Buchstaben. Und danach ging richtig der Zickenterror los. Da hat sie denn Gerüchte verbreitet über sie und falsche Sachen in Umlauf gesetzt, die alle nicht gestimmt haben. Vorher war sie ja wirklich immer die einzige Frau. Das ist mir dann auch erst aufgefallen, dass in diesem Film ja eigentlich nur Männer mitspielen, so für, was die Sprachrollen betrifft hauptsächlich.
Ja, stimmt. Und hier sind es ja insgesamt drei und ein paar Statisten, aber ja, hier hat man ja Sharon Stone, eben die Darstellerin der Königin und eben ja die Kämpferin, quasi die Handlangerin von Aargon.
Ja, hat die eigentlich mal was gesagt? Weiß ich gar nicht.
Wenn sie was gesagt hat, dann ist mir zumindest nicht in Erinnerung geblieben.
Und der James Earl Jones hat hinterher gesagt, er hat bei dem Film nur mitgespielt, weil er so günstig in seine Heimat kam und er dringend das Geld brauchte.
Ja, ach, James Earl Jones ist irgendwie großartig. Also auch seine Rolle mag ich sehr. Also
ja, ja, passt gut in den Film.
Ja, passt super rein. Ja.
Was ich auch kurios finde, ist, das ist der Film, den Deutschland im 18. Dezember 86 ist er hier gestartet in die Kinos und in Amerika erst am 30. Januar 87.
Ach ja, okay, auch spannend.
Das war für die Zeit extrem ungewöhnlich, denn damals kamen die Filme ja fast immer ein Jahr später hier rüber, geschweige denn früher.
Ja, aber ja, Synchro macht wieder sehr viel Spaß, auch in der deutschen Fassung. Und ja, also es ist irgendwie ein trashig Kackfilm, aber ein spaßiger, trashiger Kackfilm.
Ja, wie schon beim ersten Teil. Man guckt ihn irgendwie sehr gerne, wenn man sowas mag. Und es ist ein schöner Abenteuerfilm, der Spaß macht. Nicht nur, weil er albern und so solche Szenen bei sind, wo man ständig die Drähte sieht oder irgendwelche Sachen, sondern es macht schon Spaß irgendwie.
Ja, ist ein bisschen viel gut. Also Kopf aus, einfach hier Popcorn reinstupfen, dann noch die von der netten Musik berieseln lassen, die der Film ja bietet und einfach diese ganze absurde Konstrukt sich anschauen und sich am Ende genau wie wir fragen so, hä? Was ging da hier? Was passierte da gerade?
Apropos absurdes Konstrukt, da fiel mir doch tatsächlich eins noch ein. Ganz zum Schluss ist ja der Swama mit seiner Armee da angerückt gekommen.
Ach ja.
Und er saß doch auf diesem Wagen drauf, wo er sich so ein Zebra vorne raufgestellt hat mit Hörnern und ja. Weiß nicht, aus wie vielen Tieren er da seine Galionsfigur da für seinen Streitwagen gebastelt hat.
Ja, also Swama, also wirklich die nervigste Person im ganzen Film. Ich habe mich gefragt später, hat dieser Film diesen Charakter gebraucht? Und leider kam ich zu dem Ergebnis ja, denn ohne hätte es irgendwie dieses Verbindungsstück am Ende nicht gegeben zwischen eben Aargon und Quatermain, zwar quasi diese zwei Fronten. Er ist quasi der Vermittler, der die Seiten wechselt und den am Ende diese ganze Handlung gar nicht funktioniert hätte. Noch weniger, als sie sowieso schon tut.
Ja. Ja, das stimmt. Sonst hätte er die Stadt gefunden und dann wäre alles gut gewesen.
Genau.
Schön, aber langweilig.
Genau, ja. So sehr unterhaltsam, irgendwie sehr amüsant, der Film. Und ach ja, ich glaube, den habe ich noch nicht zum letzten Mal gesehen.
Möglicherweise, ja.
Gut. Hast du noch was zu erwähnen zum Film?
Nee, ich habe, glaube ich, alles durch. Und ja, ich habe genug. Man hat eigentlich durchgehend gelästert über den Film, aber findet ihn trotzdem gut. Das ist irgendwie kurios.
Ja, das ist auch eine andere Art Besprechung als vielleicht sonst, weil das ist wie zum Beispiel bei den Komödien, wo man Witze nacherzählt. Dann funktioniert das meistens nicht so gut. Hier kann man ja prinzipiell bei Handlung steckt halt kaum drin, auch nur Szenen nacherzählen. Und wenn man den Film nicht gesehen hat, dann mag das vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Aber insgesamt, ja, spaßiger Film, spaßige Besprechung.
Genau, ja. Und auch wenn man über schauspielerische Leistung spricht, wie in anderen Filmen, dann kann man hier höchstens darüber sprechen, dass es erstaunlich ist, dass sie es geschafft haben, so absurde Sachen relativ ernsthaft zu Schauspielern, ohne dabei ständig ins Lachen auszubrechen oder sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich?
Ja, eindeutig. Ja, ich denke aber, unsere James-Bond-Besprechungen, die werden auf jeden Fall ein bisschen ernsthafter werden oder in eine andere Richtung gehen.
Gerade die ersten Filme sind ja relativ ernsthaft im Gegensatz zu späteren Filmen mit anderen Schauspielern.
Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und ja, wir gehen chronologisch vor. Wir beginnen mit Dr. No, glaube ich, ist der erste.
Genau, ja.
Ja,
und zumindest in der Reihe. Es gab ja noch andere, aber die muss ja man ja nicht auch noch mit unter die Lupe nehmen.
Da freue ich mich sehr drauf. Okay, vielen Dank, Frank. Vielen Dank an alle anderen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.